Und ich bin sicher, ihr wisst, dass der Wettlauf in den Weltraum in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts war vor allem durch das Militär bestimmt. Und es hat sich nicht viel geändert. Allerdings gibt es hier die Libre Space Foundation, die Freie Weltraumstiftung. Und sie bringen das Hacker-Mindset zurück in den Weltraum-Ökosystem. Und es gibt Manitos Papamatheou und Alfredos Damkalis. Und diese beiden werden jetzt einen Vortrag präsentieren, wie man sich den Weg in den Weltraum erhackt. Vielen Dank. Und er hat leider schon einen Spoiler gemacht und hat schon die halbe Präsentation vorweggenommen, aber naja, also ich bin Manthos und das ist mein Kollege Freddy und wir sind hier, um die Libre Space Foundation vorzustellen, wie wir unseren Weg in den Weltraum gehackt haben. Und wenn ich wir sage, dann bedeutet das die Hacker-Community und nicht nur wir beide zusammen. So, und das, wie das X schon sagte, der alte Weltraum, der Weltraumwettlauf startete im Kalten Krieg unter dem Verteidigungslabel und die alten Weltraumorganisationen, da gibt es ganz viel geheime Sachen und vertrauliche Sachen und Exportregulierungen und Staatsgeheimnisse in anderen Bereichen ist es wie in der Luftfahrt, ist vieles öffentlich. Und zu wissen, wo man steht, die ersten Leute, die in den Weltraum und zum Mond geflogen sind, die sind im Wesentlichen auf interkontinentalen Ballistikraketen geflogen, anstatt Atombomben, aber die dafür gebaut waren, um Nuklearsprengköpfe von einem anderen Kontinent zu bringen. Und die Leute, die diese Raketen designt haben, das waren dieselben Leute, die auch die Kriegswaffen entwickelt haben. Und jetzt sind wir im Weltraum 4.0, im neuen Weltraum-Ära. Und Weltraum 4 ist die Demokratisierung des Weltraums. Und man sagt, dass der Weltraum privatisiert wird. Und die erste private Rakete ist schon in den Weltraum geflogen. Das ist nicht ganz echt, denn selbst früher schon gab es die Saturn 5. Und die Menschen auf den Mond gebracht hat, wurde von einer privaten Firma gebaut, von Boeing. Und wenn gesagt wird, die Demokratisierung, dann bedeutet das, man muss kein Jagdpilot sein, um in den Weltraum zu fliegen, sondern muss nur ein Milliardär sein. Und das ist nicht die Demokratisierung wirklich. Wir sind jetzt in 2023 und die Weltraumerforschung ist vollständig von der Weltraumindustrie dominiert, die hinter verschlossenen Türen. Und aber nicht ganz. Es gibt ein kleines, unbeugsames Dorf von Hackern, die sich immer noch zur Wehr setzen gegen dieses Ökosystem, dieses geschlossene Ökosystem. Und eins dieser Häuser in diesem Dorf ist der Hackerspace.gr. Das ist der Hackerspace vor 13 Jahren gegründet in Athen in Griechenland. Und eine unserer ersten Weltraumprodukte war das Satnux-Projekt. Das ist eine Bodenstation, ein Bodenstation-Netzwerk, eine Bodenstation wie diese hier. Und das ist Open Source und Open Hardware, ein offenes Hardware-Design und mit Komponenten, die 3D gedruckt sind. Oder Teile, die man einfach finden kann Und diese Station ist Teil dieses globalen Netzwerks, ein globales Netzwerk von Bodenstationen, mit denen man mit Satelliten kommunizieren und die verfolgen kann. Und es gibt inzwischen mehr als 400 Stationen auf der Welt. Und wir haben auch eine Datenbank, die durch Crowdsourcing finanziert ist, um Informationen über Satelliten zu sammeln, die Orbitaldaten und die Frequenzen, auf denen sie senden. Und außerdem man kann kodierte oder dekodierte Daten über die Satelliten hochladen, und wir haben jetzt mehr als 200 Millionen Datensätze, und wir bekommen diese Daten und wir visualisieren die auf einem Grafana-Dashboard, und wir verfolgen diese Missionen und versuchen, Informationen herauszufinden über die Missionen dieser Satelliten. Und hier sieht man zum Beispiel Bokat 1-Mission. Das war ein CubeSat. Und ich habe gesagt, das war einer, denn er ist wieder eingetreten in die Atmosphäre. So, und als wir das SatNOX-Netzwerk entwickelt haben und im Hackerspace rumgehackt haben, haben die University Patras uns angerufen aus Südgriechenland, und sie haben gesagt, wie es auf der Folie steht, könnt ihr einen Satelliten bauen, und wir stehen 6 Monate vor der Auslieferung und wir brauchen Hilfe, diesen Satelliten zu bauen. Und wir haben keine Ahnung, wie man Satelliten baut, aber wir haben gesagt, ja, wir bauen den ersten Open-Source-Satelliten im Weltraum, und wir haben nachgeforscht über Satelliten, und wir haben herausgefunden, dass es fast nichts Fertiges gab. Es gab noch 3 Studenten, die gesagt haben, mutig genug waren, die gesagt haben, sie helfen uns. Und wir werden Teil von diesem Projekt. Dieses Projekt hieß dann UbiSat, und uns helfen wollen, diesen Satelliten zu bauen. Und es waren 6 Monate von einer emotionalen Achterbahn, wo wir von total aufgeregt waren und gelernt haben. Und dann gab es wieder Rückschläge und nochmal Design und wieder Rückschläge erleiden. Und wir haben ganz viele Sachen gebaut, wir haben sehr viel gelernt, und wir haben auch die Werkzeuge gebaut, um diese Sachen zu bauen. Und das ist eine Nahaufnahme von einem Antennenmechanismus des UbiSat-Satelliten, und das bedeutet, fancy, ein Thermomesser, und das ist sehr, sehr üblich im Weltraum. Das Einfachste, das zu tun ist, die einfachste Art, das zu machen, ist, man macht einfach eine Feder, dass es unter Vorspannung steht, und man hält es geschlossen mit einem Faden, der schmelzen kann, und dann geht es an einem Widerstand vorbei, und wenn man es entfalten will, dann schickt man Strom durch den Widerstand, und dann schmilzt die Linie und dann entfaltet es sich. Es gibt keine beweglichen Teile, und es ist ganz einfach, und das funktioniert sehr zuverlässig. Aber das Problem ist, wenn man im Weltraum ist, hat man keine Atmosphäre. Man transferiert Wärme in der Atmosphäre überwiegend durch Konvektion und im Weltraum nur durch Strahlung. Und wenn man denselben Strom dadurch schickt auf der Erde wie im Weltraum, dann verdampft eher der Widerstand. Das heißt, man muss ihn wesentlich heißer machen. Der wird wesentlich heißer als in der Atmosphäre, und dann verdampft der Widerstand, bevor der Faden durchschmilzt. Das heißt, man muss eine Umgebung bauen, die das Vakuum im Weltraum simuliert. Und das ist unser Vakuumsimulator. Wir haben einen Drucksimulator hier, aber deswegen ist es so stabil und massiv gebaut. Aber es ist immer noch sowas wie dieses hier. Wir haben das hunderte von Teilen darin getestet. Und jedes Mal haben wir gesagt, wir sollten das irgendwie mal lackieren. Und wir haben es aber nie wirklich gemacht. Und es ist eine Gasflasche, die einfach halb in der Mitte durchgeschnitten ist und hat eine ganz schlechte Schweißnaht und einige Kabel und ein Fenster, das man reingucken kann. Und hier drin haben wir die ersten Tests gemacht und den letzten Test von den Geräten, die wir in den Weltraum geschickt haben. Und dies ist ein Beispiel von einem Widerstand, der so einen Faden durchschmilzt. Und jetzt, wie man sieht, es glüht, aber es verdampft nichts. Und das Vakuum das ganze Ding ist overengineert und wie eine Glühbirne eigentlich. Und der erste Test war, wir haben den Widerstand dimensioniert, wie wir es auf der Erde, passen würden, und dann mussten wir die Größenordnung ändern von dem Widerstand, sodass es im Weltraum vernünftig funktioniert. Eine andere Sache, die wir gebaut haben, ist, man muss es in einer sauberen Umgebung bauen. Und es gibt viele Gründe dafür. Eine dafür ist, dass man im Vakuum die Dampftemperatur, die Verdampfungstemperatur sich ändert. Und selbst das, was man an den Fingern hat, die Feuchtigkeit an den Fingern, verdampft, und man hat sie dann überall drauf, auf den Sensoren, auf den Linsen. Und man muss es in einer sauberen Umgebung bauen, sodass nicht, damit man nicht das Fett von den Handflächen überall drauf bekommt, auf die Sensoren oder die Objektive. Und und wir haben eine saubere Glovebox gesucht, und das war auf dem gewerblichen Markt extrem teuer, aus Europa zu bestellen. Oder es gibt zum Beispiel auch solche Gloveboxes, und das hätte einen Monat dauern sollen. Das wäre ein Monat erst nach dem Starttermin angekommen. Also haben wir eine selbst gebaut, und aus Acrylplatten, und es hat einen Filter, und es und für ISO 8 Cleanroom Standards, aber es geht noch sauberer als ISO 8. Und diese Glovebox, darin haben wir 4 Satelliten gebaut, die tatsächlich in den Weltraum geflogen sind, und Satelliten, die fast in den Weltraum geflogen sind.
Jetzt haben wir also einen Reinraum gebaut, sozusagen, und wir werden den nutzen, um zum Beispiel Festplatten zu tauschen. Das haben wir versucht, aber das hat nicht erfolgreich geklappt. Eine andere Sache, die wir gemacht haben, war, den Softwareentwicklungsstil zu betrachten. Wir haben gedacht, wie wir Hardware entwickeln. Wir machen das, was die Software-Leute Continuous Integration nennen. Sie benutzen Attrappen, Mockups, Attrappen. Wir haben also PCBs, Platinen gedruckt, ganz schnell und so häufig, immer mal wieder, um unterwegs zu testen, kontinuierlich zu testen, dass wir wöchentliches Zyklen hatten, um schnell Sachen zu testen. Also hier ein 3D-gedruckte Satellitenattrappe, um zu gucken, wie wir die Kabel managen können. Das linke ist das erste ingenieurstechnisch gebaute Modell des Satelliten, und es hat einige Subsysteme enthalten. So, das ist das letzte Bild von dem Satelliten im Hackspace innerhalb die Reinraumbox, die wir gebaut haben für die Handschuhbox. Und das ist bevor wir den Satelliten gepackt haben und dann tatsächlich auch in den Weltraum geschickt haben. Und das hier ist das erste Foto außerhalb der internationalen Space Station. Unser Satellit ist der ganz links. Dieses Bild wurde von dem Astronauten auf der ISS gemacht, die den Satelliten von der Internationalen Space Station aus ausgesandt haben. Und er hat sich ganz normal deployed und hat normal übertragen und dann, naja, dann hat er den Geist aufgegeben. Dafür gibt es Applaus. Also es hat ein paar Tage Übertragungen gemacht, aber dann wurde es ein Zombie. Es ist zufällig aufgewacht und wieder gestorben, irgendwann über ein Jahr. 16 Monate nach dem Deployment ist er dann in den Orbit eingetreten. Also wir machen weiter, Sachen zu entwickeln. Also wir nennen es Ground Support Equipment. Wir sagen es hier Helmholtz-Spule. Ein Helmholtz-Spulengehäuse. Wir simulieren hier Magnetfelder. Man kann quasi jeden Vektor von Magnetfeld erzeugen, wie man möchte. Und dann kann man den Satelliten in der Mitte simulieren und man kann simulieren, welche Magnetfelder der Satellit in den Orbits erleben wird. Und so kann man die Manöver im Orbit simulieren. Das hier ist auch etwas, was wir zusammen mit der Europäischen Raumfahrtbehörde entwickeln. Es ist ein Kommunikationssubsystem. Es heißt SatNOX-COMS. Es gab ja diesen Vortrag von SatNOX-Netzwerk, über den hier kürzlich gesprochen wurde. Es hat ein FPGA an Bord und das ist unter Entwicklung. Es ist Version 0.3. Es wird voraussichtlich in 3 Missionen fliegen in 2024 und 4 Missionen in 2025. So ist zumindest die Hoffnung, denn Raumfahrt hat alle möglichen Überraschungen parat. Das hier ist ein sehr hässliches, aber funktionierender Schablonendrucker, das wir gemacht haben, um die Entwicklung zu machen. Also wir haben die Platinen zwar außerhalb gedruckt, aber um zu sagen, Prototypen haben wir hier gemacht und die Lötpaste aufzutragen, haben wir zum Beispiel da mit Pernd gemacht. Wir wollten sozusagen Pick and Place manchmal machen, aber manchmal eben nicht. Und das ist der super fancy Weg, um thermische Zyklen zu machen. Das ist dieser Reptilien-Eier-Inkubator, also Brüter für Reptilien-Eier. Dafür gibt es Szenenapplaus. Das kann man auf Amazon kaufen. Das benutzt Thermoelemente, um die Reptilien-Eier entsprechend zu temperieren. Wir haben es angepasst. Wir haben den Controller geändert, um in der Lage zu sein, die Temperatur zu kontrollieren, die wir wollen. Und wir wollten niedrigere Temperaturen erhalten, um thermische Zyklen zu testen für Also was wir damit versuchen, den Lebenszyklen einer Komponente im Orbit zu simulieren, weil im Orbit wird es vielleicht die Hälfte des Orbits Sonne sein und die andere Hälfte dunkel. Und da gibt es einen großen Temperaturunterschied zwischen der dunklen und der hellen Seite. Und deswegen beschleunigen wir diesen Prozess und machen das viele Male, um das Design zu verifizieren und um zu gucken, wie gut die Komponenten gebaut wurden. So, während wir das am Bauen waren, kam ein anderer Anruf, ein Freund hat uns angerufen und hat gesagt, er hat einen Startposition für einen Raketenflug von einer privaten Firma Firefly im Angebot und er wollte uns an Bord des Deployers, aber er hatte keinen Deployer und er hat uns gefragt, ob wir einen Deployer bauen können und zwei kleine Satelliten, um dann da auch diese sogenannten Rocket Cubes Taschenwürfel, 5x5x5 cm große Satelliten, also so groß ungefähr, wie so ein Rubik's Cube, Zauberwürfel. Wir wollten einen mitbringen, aber haben vergessen, ihn mitzubringen, aber wir sind im C3 Space auf der Assembly-Ebene und da haben wir eine Attrappe von so einem Pocket Cube und anderen Geräten, da könnt ihr vorbeikommen, Rotatoren und sowas. Und wieder waren es 6 Monate und ich weiß nicht warum, aber die wollen uns offensichtlich so sehr unter Druck setzen. Du hast 6 Monate den Deployer und die Satelliten zu bauen. Und zusätzlich sollten wir ein Mars-Simulationsgerät, das den Masseschwerpunkt und die Inertionssensoren hat, um die Rakete zu testen. Wir haben also angefangen zu bauen. Das ist der Würfel. Der Pocket-Würfel, den wir designt und gebaut haben. Das ist die Blaupause, sozusagen ein schemahafte Darstellung des Satelliten, der 5x5x5 cm in seinen Dimensionen ist. Wir haben manche Komponenten inzwischen schon rumliegen, weil wir sie vorher entwickelt haben. Wir haben zum Beispiel Kommunikationsports entwickelt für diese Art von Satelliten und wir haben auch angefangen, den Deployer zu bauen, also das Gerät, was du auf die Rakete anbringst, die Satelliten hineinmachen und wenn die Rakete das Signal schickt, dann öffnest du die Tür und die Satelliten gehen in den Orbit raus ins Weltall. Das ist eine der ersten Analysen, die wir da gemacht haben für statische Beladung von dem Deployer. Wir haben das in 3CAD gemacht mit Calculix. Wir haben nur Open Source Tools benutzt, weil wir glauben, dass wenn man was quelloffen veröffentlichen möchte, dann sollte man auch die Werkzeuge benutzen, die quelloffen verfügbar sind, damit jeder auch wirklich Zugriff darauf hat. Und um das, um also was in den Weltraum zu senden, dann muss es die Belastung beim Start aushalten. Und das ist das Erste, was man tut. Man macht eine finite Elemente-Analyse und prüft ab, ob das, was wir bauen, tatsächlich auch die Belastung aushalten. Und anschließend muss man dann auf einem echten Vibrationstisch austesten. Also du nimmst das Gerät, packst es auf einen Vibrationstisch und dann guckst du, ob es Modellfrequenzen gibt, die in der Nähe von denen der Rakete sind. Und dann schaust du, ob die Belastungen aushalten. Also wir haben quasi danach gesucht, Vibration Table Crease und das Ergebnis, also Vibrationstisch in Griechenland und da haben wir dann nur das hier gefunden.
Aber ein Labor in Spanien hat für 3.000 bis 4.000 Euro pro Tag plus, hätten wir hinfahren müssen und Unterkunft und wenn es nicht funktioniert, müssen wir nochmal hin, neu designen und nochmal hin und wir haben gesagt, dass wir da vielleicht hin müssen, um das zu testen und zu qualifizieren. Wir sollten das aber beim ersten Mal schon hinkriegen. Das heißt, wir brauchen was, um den Satelliten zu schütteln, den Vibrationen auszusetzen und das ist unser tolles Design. Und wir brauchten einfach mussten das abschleifen, aber wir haben es nie geschliffen, wirklich. Das heißt, wir haben den Vibrationsschleifer benutzt, um das zu vibrieren und zu schütteln. Und das ist der erste Massensimulator von diesen kleinen Pico-Satelliten. Und hier ist es im Schraubstock eingespannt und hier sieht man es in Zeitlupe. Und dieser Test wurde gemacht, um herauszufinden, ob dieser Schmelzfaden und der Widerstand die Vibration überstehen. Und das funktionierte wirklich gut und wir haben die Tests und die Qualifikationen überstanden beim ersten Mal. Und okay. Ja. Okay. Und das ist nach der Qualifikation. Und wir haben 6 Satelliten hier reingebracht. Und die 4 von denen. Und es.
Also am Tag der finalen Integration haben wir alle Satelliten in den Deployer gepackt. Wir haben den Deployer verpackt und haben ihn nach Amerika geschickt, damit sie fliegen können. Und dann haben wir, glaube ich, ungefähr ein Jahr gewartet, weil die Rakete noch nicht fertig war. Wir haben also alles super schnell in 6 Monaten gemacht und dann war die Rakete immer noch für ein Jahr und 6 Monate nicht fertig. Das ist klassisch im Weltraum, Raumfahrt. Und dann haben wir die Rakete gestartet und dann ist das hier passiert.
So, boom.
Boom. Tröstender Szenenapplaus aus dem Saal. Okay, eine der Motoren der Rakete hat den maximalen aerodynamischen Druck nicht ausgehalten, dann ist die Rakete zur Seite und dann hat das Team den Selbstzerstörungsknopf gedrückt. Also wir haben ein Jahr gewartet für die Rakete, damit sie fertig ist, damit wir dann die Selbstzerstörung benutzen. Also dann wieder der Call.
Und wieder der Anruf, könnt ihr das in 6 Monaten bauen von dem Hersteller der Trägerrakete? Und ja, natürlich können wir, das ist ganz einfach. Und das Einzige, womit wir nicht gerechnet haben, war, dass wir auf dem Markt die Komponenten nicht finden konnten. Das war mitten in der Pandemie und dann war der Suezkanal blockiert und wir konnten überhaupt nichts finden. Aber wir haben es trotzdem wieder geschafft. Und bei diesem Anruf haben die auch gesagt, ach übrigens, wir haben eure Nutzlast gefunden. Das Einzige, was wir gefunden haben von der Explosion, war eure Nutzlast. Die lag irgendwo in Kalifornien rum. Ja. Und sie sagten, dass die Nutzlast intakt ist und sie haben uns Bilder geschickt. Und das war ein Riesenteil der Rakete und ein Teil von der Rakete steckte da drin und irgendwas auf magische Weise ist das hier in einem Stück wirklich auf einem Strand in Kalifornien gelandet. Und das, was wir am Anfang gesagt haben, dass wir diese Bilder nicht veröffentlichen dürfen, weil das irgendwie Technologieexport ist. Ja. Aber ja, das heißt, wir haben das hier mit GIMP zusammengebaut, ne, weil wir die Bilder nicht im Original veröffentlichen durften. Aber so, der Maßstab passt nicht, aber alles andere ist schon genau richtig. Und sie haben uns die Bilder geschickt und wir können euch das zurückschicken, aber das hat ein ganzes Jahr nochmal gedauert, weil wegen der Exportbestimmungen. Und die hatten ein Problem, aus den USA etwas zu exportieren, etwas, was wir ihnen geschickt hatten. Und wie sie mussten nachweisen, dass sie keine Staatsgeheimnisse exportieren, obwohl wir ihnen das geschickt hatten. Ja, wir haben ihnen das geschickt. Und ja, aber das war noch ziemlich schnell, haben sie gesagt, denn das Gerät war Open Source und es war öffentlich und sie haben nicht verstanden, was Open Source bedeutet, also haben wir ihnen Bilder geschickt von der Integration und das Design ist öffentlich, haben wir gesagt, denn wir sind der Verbündete und das heißt, es war ganz einfach und hat nur ein Jahr gedauert. Ja. Und das ist die einzige Beschädigung, war, dass die Plastikabdeckung ist abgebrochen und ein Kondensator hat sein Leben geopfert, um alles andere zu retten. Ja. Und wir haben den Deployer geöffnet und alles war wirklich in hervorragendem Zustand, alles war heil und wir haben die Satelliten rausgeholt und wir haben die aus dem Rahmen rausgenommen und sie hatten gedacht, sie wären im Weltraum und haben ihre Antennen ausgefaltet und haben angefangen zu senden. Und ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber die Explosion war in 15 Kilometer Höhe und das Teil ist auf 15 Kilometer gefallen und alles ist heil geblieben. Und wir werden einen von denen behalten, aus emotionalen Gründen, und wir nennen den anderen Lazarus und senden ihn wieder zurück in den Weltraum. Okay, also wir haben alles neu gebaut und haben es wieder zurück auf die Rakete gebaut, und einer der Teams konnte einen der Satelliten nicht fertig bauen, weil sie auch die Komponenten nicht bekommen haben. Und wir hatten nicht genau genug Komponenten, wir haben keine Solarpaneele bekommen. Und also haben wir trotzdem nur zwei, obwohl wir vier hätten reintun können. Aber ich weiß nicht, was die Satelliten jetzt machen. Aber diese Satelliten war ein ganz kurzes Experiment nur. Auf dem SatNOX-Netzwerk überwachen wir die Satelliten, und durch den Doppler-Shift, die Dopplerfrequenz Verschiebung, können wir den Orbit ausrechnen. Und wir wollten einige verschiedene Modulationen ausprobieren, verschiedene Signaltypen, herauszufinden, was die beste Möglichkeit ist, um diese Doppler-Shift-Berechnungen durchzuführen. Und wir haben es wieder hingeschickt, auf die Rakete montiert, und dann haben wir dies bekommen. Das ist der Deployer jetzt im Weltraum und mit der Erde im Hintergrund. Und diese Satelliten konnten leider nicht abgeschickt werden, weil die Verbindung zur Rakete verloren gegangen ist. Aber wir konnten sicherstellen, dass sie tatsächlich deployed waren, auch wenn wir kein Video davon hatten. Aber der Qubit 3 ist einer der beiden Satelliten. Und dies ist die ganze Missionsdauer. Leider gab es einen Fehler bei der, es war nicht auf dem richtigen Orbit angekommen jeweils. Es sollte in 300 Kilometern sein, und es ist ungefähr 3 Wochen hat man da, aber es ist leider nur auf 260 Kilometer gewesen, und die Lebensdauer ist durch den Luftwiderstand da irgendwie doch nur noch 3 bis 4 Tage ungefähr. Und wir hatten nur 3 Tage, um unsere Experimente zu machen, und das haben wir gemacht, aber ich glaube, nächstes Mal wird es noch besser.
Okay, eine andere Sache. Während unserer Reise in die Raumfahrt bis runter zu den Motoren und Antrieben, die Leute, die die Raumfahrzeuge bauen und Satelliten bauen und die tatsächliche Arbeit leisten, das sind unsere Art von Leuten, Hacker, Ingenieurinnen. Wir waren in der Lage, Bilder wie diese zu finden. Das ist die offizielle NASA-Verarbeitungsstandard-Dokumentenleitfaden. Also wie man Piggyback-Resistoren, Verbindungen an Raumfahrt baut, was akzeptabel ist und was nicht, ob es okay ist, und wie man Probleme auf einem Raumfahrzeug fixen kann, also nicht live, aber für ein Raumfahrzeug, was zum Beispiel zum Mond geht. Und der berühmteste Hack in der Geschichte der Weltraumfahrt ist Apollo 13. Die Astronauten haben das Sauerstoffgeneratorsystem fixen wollen, um sie heil zurück zur Erde zu bekommen, und sie hatten nur das Material zur Verfügung, was auf dem Raumfahrzeug vorhanden war. Eine andere Gruppe, die aus den ersten Tagen der Raumfahrt und der Wettlauf um den Weltraum sind, Funkamateure. Und die Erfahrungen im Funk haben sie irgendwie ihren Weg ins Weltall gefunden. Wir haben hier die Columbia University Funkamateur-Labor-Leute kennengelernt. Die haben den Sputnik-Recording, also das Signal vom Sputnik, aufgenommen. Und auf diesem Foto sehen wir auch Oscar 1, das ist der erste Amateurfunksatellit, von Amateurfunkleuten gebaut. Und er wurde 2 Jahre nach Sputnik ins Weltraum geschossen. Und wir haben auch Funkamateure im Weltraum. Hier ist Douglas Wheelock, ein Amateurfunk International auf der ISS, und von der ISS aus funkt er andere Funkamateure auf der Erde an. Er hat viele verschiedene Schulen angefunkt, die Funkamateure in der internationalen Raumfahrtbehördeninitiative, sogenannt ARIS, Amateurradio in internationalen Raumfahrtstationen. Es gibt auch noch CSAT, das ist eine Gruppe von visuellen Beobachtern, die mit optischem Equipment Satelliten tracken. Und vielleicht habt ihr schon mal im Nachthimmel gesehen ISS oder Starlink. Satelliten. Und auf eine ähnliche Art und Weise kann man Beobachtungen von Satelliten machen, und sie können identifizieren, welche Satelliten, was Satelliten sind, und können sehr genau berechnen. Sie können den Orbit sehr genau berechnen und also man kann die Hintergrundsterne benutzen und kreuzkollieren. Ein anderer Versuch, ganz früh, das zu vereinheitlichen, wie die Menschen mit dem Weltraum umgehen, gab es das Outer Space Treaty, also das Abkommen für den äußeren Weltraum zwischen den Vereinten Nationen und der NASA, UNOSA. Das ist das erste Treatment, was die Menschen und die Space-Weltraum in ein Dokument gebracht haben. Und wir haben das Libre Space Manifesto gegründet. Wir glauben, Weltraumerkundung und Erforschung muss tatsächlich, also diese Raumschiffe, auf denen wir alle sind, das nennt sich Erde, und es fliegt um die Sonne, und wir wissen, das hat ein Ende. Und zu einem Zeitpunkt in der Zukunft müssen wir ein Fahrzeug gebaut haben, um da alle reinzugehen und ein anderes Haus zu Hause, ein anderes Raumfahrt zu finden. Und dieses Raumfahrtschiff muss für alle sein, nicht nur für die Reichen, nicht nur für die Weißen, nicht nur für die Privilegierten, nicht nur für die Starken. Die einzige Art, wie wir das machen können, ist, wenn wir den Weltraum kollaborativ erkunden, ohne dass der Profit der Grund ist, das zu tun. Und das ist unser Manifest, das sind unsere Prinzipien, und die Wege, wie wir das erreichen können, sind quelloffene Entwicklung, offene Daten, offene Regierungen. Unser Manifest ist auch in den Orbit gegangen, auf unseren Cubic-Satelliten. Das war einer der Boards innerhalb des, also an Bord des Satelliten. Und der Satellit konnte dieses Manifestum im Orbit übertragen. Es gibt außerdem ein verstecktes Easter Egg in der Übertragung der Satelliten, und das, wenn du mehr davon hören möchtest, dann find es doch raus. Es wird aktiv sein während der Tage im Kongress, und du kannst einfach loslaufen und es suchen. Du kannst das SatNox-Netzwerk benutzen. Ja, nein, vielleicht nicht. Ja, okay. Also, was wir sagen wollten, haben wir gesagt. Das war es von uns. Per liberum ad astra, unser Motto, mit Freiheit zu den Sternen. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit.
Weltraumerforschung mit den beiden Sprechern. Wir haben jetzt hier noch relativ viel Zeit für Fragen. Wenn es Fragen gibt, stellt euch bitte an den Mikrofonen an und ich rufe euch dann auf. Es gibt eine Frage vom Internet. Ja, etwas vom Internet, bitte. Es gibt eine Frage aus dem Internet. Wie kommen die Teile in diese Clean Box, in die saubere Glovebox? Und diese Clean Box hat einen Überdruck und das heißt, wir pumpen die Luft da rein, das heißt, jede kleine Öffnung oder so geht einfach nur die saubere Luft raus. Das heißt, man kann sie einfach sehr sauber machen und tut sie dann da rein. Und in der nächsten Version wollen wir auch eine Schleuse zwischen der Atmosphäre und der Box. Mikrofon 1, bitte. Hallo, ich bin Yashu. Vielen Dank für die tolle Präsentation. Das war wirklich großartig. Und ich hoffe, ihr könntet vielleicht ein bisschen uns sagen, wie man überhaupt an einen Start kommt, an einen Raketenstart. Und es gab jetzt einige auf der internationalen Raumstation. Wie funktioniert dieser Prozess? Braucht man eine Lizenz? Muss man was bezahlen dafür? Wie funktioniert dieser Prozess? Und ganz kurz, der erste Start wurde von der Universität bezahlt, das war einfach. Der zweite war frei. Das heißt, wenn man eine nicht gewerbliche Organisation ist und das Risiko eingehen will, dann gibt es immer Möglichkeiten auf Erstflügen, die zu riskant sind für bezahlte Nutzlast. Und es gibt auch einige Anrufe in der letzten Minute, dass die Firma der Trägerrakete anruft, wir haben noch Platz hier, vielleicht können wir einen Weg finden, das mitzunehmen. Für uns ist das eigentlich irgendwie nicht besonders schwierig. Wir haben die Möglichkeit zu finden. Wir hatten auf der Ariane 6 haben wir eine Möglichkeit auf dem Erstflug und es gibt natürlich die Möglichkeit zu bezahlen. Es gibt einfache Börsen für den Start in den Weltraum und was man sagt, ich will diesen, wenn man standardisierte Größen hat wie CubeSats oder so, dann ist das relativ einfach. Aber Lizenz, man braucht eine Lizenz für den Start, für das Land, wo man startet und man braucht eine Lizenz für die Frequenz, auf der man kommuniziert. Vielleicht noch eine Nachfrage. Ich hatte den Eindruck, man könnte einfach die Europäische Weltraumagentur, die ESA Akademie, benutzen. Aber es wurde von der Universität bezahlt. Aber wir haben mit dem Flyer Satellite Programm kooperiert. Ja. Und ja, vielen Dank. Ja. Jetzt Mikrofon 3, bitte. Hallo, großartiger Vortrag, danke. Du hast gesagt, ihr habt dieses SatNOXComms-Modul entwickelt und die habt ihr mal angeguckt, wie es mit Security, Communication Security ist. Ja, und das haben wir auf jeden Fall uns angeguckt. Arbeitet ihr mit den Protokollen und es ist sehr schwierig für so kleine Teams, uns an das Protokoll zu halten. Und wir benutzen ganz, ganz einfache Wege, aber versuchen die Protokolle ganz strikt einzuhalten, damit wir wirklich in kleinen Geräten das implementieren können. Das heißt, wir haben keine 300 Watt Sendeleistung. Das heißt, wir versuchen, diese Weltraumprotokolle zu benutzen. Damit für die Verbindung. Wir haben immer noch viel Zeit. Mikrofon 4, bitte. Also erstmal vielen Dank für diese coolen Arten, wie ihr das testet, mit ganz niedrigem Budget nur. Aber ihr habt diese Vibrationstisch gebaut. Habt ihr das verifiziert, dass denn die wirklich die richtigen Vibrationslevel sind für die Rakete? Nein, das haben wir nicht. Wir haben das auf dem Tisch verifiziert, aber das ist zum Beispiel den Anstrich dieser Flasche, und wir haben immer einen Beschleunigungssensor drauf gebaut und ja, irgendwann machen wir es bestimmt mal richtig. Ja. Und Mikrofon 1 bitte. Ich denke, das ist ein großer Unterschied zwischen Theorie von dem Satelliten und das wirklich in der Praxis zu machen. Und ich glaube, viele Informationen ist geheim oder Firmengeheimnisse oder Staatsgeheimnisse. Das heißt, wie kommt man an die Informationen, die man wirklich braucht, um einen Satelliten zu bauen, der wirklich fliegt? Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Eins sind natürlich die Requirements, die Anforderungen. Das wird durch die Anforderungen bestimmt. Das andere ist akademische Forschung. Aber manchmal findet man Papers von Universitäten, die schon was gebaut haben, und dann findet man öffentliche Papers. Und das andere ist einfach, man baut es und es funktioniert nicht. Aus den Fehlschlägen lernt man auch. Der erste Satellit ging kaputt nach 3 Wochen, weil ein Subsystem nicht funktioniert hat. Und das ist einfach rauszufinden, wenn man die Erfahrung oder das Wissen hat aus der Erfahrung anderer Leute. Ja. Und deswegen machen wir das Open Source, damit wir zu dieser Wissensbasis beitragen können für alle. Und etwas anderes, was wir machen wollen, ist eine Wikibase, How Not to Build a Satellite. Ja. Wie man einen Satelliten nicht bauen sollte. Ja. Mikrofon 4. Hallo, was ist eurer Meinung nach der billigste Weg, in den Weltraum zu kommen für Leute? Ja, das kommt immer drauf an, aber das Billigste ist im Moment, so einen Pocket Cube zu bauen, wenn man die Lizenz bekommen kann. Das ist nicht ganz einfach, denn die sind sehr klein und die Satelliten müssen verfolgt werden können, aber um als Mensch in den Weltraum zu kommen. Das ist das einzige Team, was das macht, ist wirklich eine crowdsourced Rakete nur für Suborbitalflüge. Aber ja. Nicht wirklich in Umlaufbahn, aber vielleicht irgendwann mal. Oder ob man wirklich ein Milliardär ist, dann kann man einfach bei Blue Origin da einen Flug buchen. Ja. Mikrofon 1, danke. Vielen Dank für den Vortrag. Ich habe eine Frage über das Manifest, was ihr gezeigt habt, über die Offenheit und so. Was ist... wie kann man am besten der Libre Space Foundation beitragen? Und das hat, ich weiß nicht, ob ihr neue Mitglieder aufnehmt. Es ist keine geschlossene Gesellschaft. Man kann, viele Leute sind schon beigetreten, der Libre Space Foundation. Ich weiß nicht genau, es gibt keine formale Mitgliedschaft, Leute aus der Community, aus den Satellitenprojekten. Die sind einfach, man ist einfach dabei, aber die Governance ist, es geht halt um offene Entwicklung und die Organisationen, die Projekte sollten halt alle offen sein, und darum geht es bei der Governance. Das heißt, ich habe keine direkte Antwort auf die Frage. Mikrofon 2. Hallo. Nochmal vielen Dank, wie andere schon gesagt haben, war sehr gut. Meine Frage ist, ich nehme an, auf den Pocket Cubes geht es vielleicht nicht, aber gibt es Arbeiten über Lagesteuerung für solche Satelliten? Ist das eine Möglichkeit oder ist das einfach nur wirklich ein Stück Metall und Elektronik, was einfach so lang fliegt, wie es ausgesetzt wurde? Nein, es gibt Möglichkeiten, sowas selbst auf Pocket Cubes. In Pocket Cubes ist es überall passiv, also mit Magneten, um uns zu orientieren, im Erdmagnetfeld uns auszurichten. Und für Pocket Cubes gibt es Magnetalkers, auch aktive, um zu steuern. Man kann auch Flywheels benutzen, so, um Manöver auszuführen, Schwungräder und auch, man kann natürlich auch Ionentriebwerke benutzen oder Kaltgas-Thruster. Mikrofon 1 nochmal. Hallo. Eine Herausforderung ist natürlich, die Hardware zu entwickeln, aber was für Herausforderungen gibt es bei der Softwareentwicklung? Möchtest du dazu was sagen? Es ist natürlich wirklich kritischer Code und man kann nicht einfach einen Reset-Knopf drücken. Ja, und es gibt Standards und Guidelines und Richtlinien, wie man sowas bauen sollte. Und wir benutzen einen JPL-Standard vom Jet Propulsion Laboratory von der NASA. Und es gibt einige verschiedene Levels für Kritikalität des Codes und wir orientieren uns daran und natürlich testen wir ganz viel aber ich bin selbst kein Entwickler, also es ist sowas in der Art. Ja, testen, ja. Meistens. Okay, do we have any questions from the internet? Noch eine Frage vielleicht aus dem Internet? Nein? Dann Mikrofon 4 nochmal. Hallo. Wie stellt ihr euch die Zusammenarbeit mit Web3 und so, der Saalton ist gerade wieder ausgefallen. Wegen dieses stillen Feueralarms. Und es wird wahrscheinlich gleich wiederkommen. Wir warten ein bisschen, dann geht's weiter. Nein, es liegt nicht am Mikrofon.
Der Stream ist nicht betroffen. Es dauert etwas länger als üblich. Ein Reboot dauert manchmal einfach seine Zeit. Es gibt immer noch die Probleme. Lass uns versuchen. Nein. Wir warten einfach noch eine Minute. Andernfalls müssen wir die Fragen direkt bei den Vortragenden vorne an der Bühne stellen. Und das tut uns leid, dann können die Leute von Remote nicht mehr reinhören. Ohne Mikrofon geht's weiter. Wie stellst du dir die Zusammenarbeit zwischen Weltbeobachtung, Web3-Kollaboration und Flugbeobachtung. Wie stellt ihr euch da die Zusammenarbeit vor? Ich weiß nicht genau, ob ich die Antwort darauf habe, aber ich denke, das ultimative Ziel ist, ein Netzwerk zu bauen von Dingen, wo jeder Knoten ist agnostisch zu dem, was die anderen Knoten sind. Also unabhängig davon, ob es ein Satellit oder ein Ground Station Knotenpunkt ist, oder sie tun alle so, als ob sie das Gleiche sind und eine Art Mesh-Netz sind. So etwas in dieser Art stelle ich mir vor. Okay. Ja, okay, also wir machen so weiter. An Mikrofon 1 geht's weiter. Also an Nicht-Mikrofon 1. Nicht unbedingt für den Satelliten, aber eher für das Deployment. Habt ihr es gesehen? Habt ihr beobachten können, dass es irgendwie Lizenz-Efforts oder Leute, die versucht haben, eure Sachen zu reproduzieren? Ich meine, die haben bewiesen, dass sie funktionieren und dass sie ziemlich gut sind. Ich weiß es nicht. Also ich meine, eine Firma hat einen Deployer gebaut, der sehr nach unserem aussieht. Und ich weiß es nicht genau, warum. Vielleicht hat die Industrie eine Initiative oder die Idee, die Sachen nicht zu kopieren. Also sie versuchen nah ranzukommen, aber eigentlich war es ja hier und war offen und aber es gab keine Bemühungen, euch zu kontaktieren für Lizenzen oder für andere von anderen Hackspaces. Nicht für den Deployer, aber für den Satelliten haben wir viele Anfragen, ja. Okay, Mikro 2 bitte. Danke. Ich habe mich gefragt, wie die Verantwortung sich verteilt. Also ich denke mal, ihr habt ja Verträge, wenn in 6 Monaten das und das passiert sein soll. Was passiert, wenn es nicht erreicht ist? Das ist eine seltsame Sache, weil man hat keine Haftung. Also wenn du möchtest, kannst du dich versichern, aber die Versicherung ist halt super, super teuer und uns ist es egal. Also wir bauen billige Sachen. Wir versuchen es zu starten und dann bauen wir es einfach neu. Und für große Satelliten gibt es natürlich große Verträge mit Haftungen und Versicherungen. Und ich bin mir sicher, dass das eine Sache für große Satelliten ist, aber für kleine Satelliten, natürlich gibt es Firmen, wo du das versuchen kannst zu versichern, aber als wir das mal probiert haben, hatten die eigentlich keine Ahnung und dann haben sie halt irgendwie von Millionen geredet. Die haben nach dem Preis von dem Satelliten gefragt und dann haben wir gesagt, vielleicht 500 € oder so, und dann hat er gesagt, nee, du hast was falsch gemacht, fügt noch ein paar Nullen hin dran und dann kommt er zurück. Und dann gibt es natürlich die Haftung gegenüber dem Staat, wenn du was startest, was nicht zertifiziert ist oder auf eine falsche Frequenz funkt, aber weil es internationale Regeln sind, also internationale Gesetze, ist es irgendwie nicht klar, man muss irgendwie, ein Staat muss einen anderen Staat verklagen, das ist irgendwie internationale Gesetze, wir hoffen alle, dass es irgendwann mal real wird, aber ja, noch nicht. Okay, jetzt zum Mikro 1 wieder. Okay, ich wundere mich, ob manches von eurem Open-Source-Arbeiten von kommerziellen Firmen in der Industrie, Blue Origin, SpaceX, verwendet wird. Aber wir wissen das actually nicht. Es würde richtig interessant, wenn ihr vor denen wärt und die eure Arbeit wertschätzen würden. Wir wissen das nicht. Wir haben einige Kontakte von Firmen und Staaten und Handelnden, die auf es Acht geben. Und eine von denen ist eine Militärfirma von einem anderen großen Land und die haben das angefangen, weil sie haben verstanden oder begonnen zu verstehen mit Komponenten, dass wenn die Komponenten fehlen, dann haben sie verstanden, was sie die Macht von Open Source ist und Sachen, die wirklich dir gehören, weil wenn die US all die Prozessorherkunft, Herproduktion in ein anderes Land austeilen, dann haben sie plötzlich Probleme, wenn sie selber nicht die Technologie besitzen in diesem Gebiet. Und jetzt, also obwohl sie gesehen, dass sogar die große, sehr langsam sich bewegende Weltraumfahrtindustrie hat angefangen, die Werte von Open Source Software zu erkennen. Vielleicht ist das auch der Weg, den wir für Hardware gehen müssen. Also ich glaube, da gibt es eine Bewegung hin in diese Richtung. Aber ich habe keine Ahnung, ob irgendwie die Firma das und das Subsystem von uns benutzt hat, um jenes Produkt zu bauen. Letzte Frage, Mikro 1. Eine Frage an euer Wissensmanagement. Also, ihr seid jetzt schon seit 2014 oder so, glaube ich, dabei. Und du hast wirklich echt krasses Zeug gebaut für euer Test-Equipment. Wie transferiert ihr euer Wissen um all das, was ihr gebaut habt, um es der nächsten Generation zur Verfügung zu stellen? Ja, Leute kommen und gehen und Ingenieurskunst verändert sich von Zeit zu Zeit. Wie managt ihr das intern, um es an die nächste Generation von Studenten zu bekommen? Da gibt es keine andere Antwort außer Dokumentation. Für unseren ersten Satelliten haben wir ungefähr gar nichts dokumentiert. Und ja, das war natürlich nicht so gut, aber was wir jetzt beim nächsten Satellit gemacht haben und auf dem nächsten Bau, wir dokumentieren jetzt nicht mehr nichts, sondern alles und versuchen es gut zu machen und versuchen Struktur und Hilfestellungen anzubieten, Leitfäden anzubieten, auch wie man das herstellt, ein Board, oder welchen Kleber kann man nehmen, um Dinge zusammenzukleben, zwei Teile zusammenzukleben. Und das stellt ihr auch auf eurer Open Source Website? Ja, genau, über unseren GitHub kannst du das anschauen. Okay, vielen Dank, Manthos und Alfredos. Nochmal vielen lieben Dank für diesen wirklich wunderschönen und unterhaltsamen Vortrag. Und lass uns mit einem großen Applaus von euch verabschieden. Vielen lieben Dank. Und auch aus der Übersetzerkabine verabschieden sich.